Herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe von Wertungsfrei, wie immer mit Uwe Schnepf. Hallo.
Hallo Sebastian.
Und wie immer auch mit mir, Sebastian Simon, mein Name. Jetzt haben wir es endlich mal wieder geschafft, dass wir hier auf Sendung gehen. Wir haben jetzt auch endlich ein halbwegs funktionierendes Equipment. Ich sage halbwegs, weil wir gerade schon wieder in Kämpfen waren, die wir jetzt aber offensichtlich endlich gewonnen haben, weil wir senden und weil wir auch ein Signal drauf haben. Ja, man sieht, wir sind Vollprofis, beziehungsweise man hört es, aber was soll's, wir sind jetzt endlich wirklich auf Sendung. Es gibt ein paar Umstellungen bei unserem Equipment, das heißt, also hardware-technisch hat sich nicht so viel geändert, eigentlich nur, was heißt nur, aber
ein Wunder ist geschehen.
Ja, es ist jetzt möglich, dass du überhaupt an dieser Sendung teilnehmen kannst, ohne dass wir dich über Skype reinholen müssen. darum auch sorry für die letzte Folge, da klang Uwe ja nicht sonderlich gut, was einfach daran... was nicht an ihm lag, sondern an Skype und dadurch, dass wir ihn einfach reinholen mussten, obwohl er im selben Raum saß, und das war einfach schrecklich. Und auch mit unserer Audio-Software war das ein riesen Fuck-up, weil dann die Spuren nicht synchron waren. Und ja, wir sind nicht sonderlich gut im Bearbeiten dieser ganzen Sachen und die Software hat es uns auch nicht wirklich leicht gemacht. Wir haben da ja noch mit so einer uralten Software Ubercaster gearbeitet, die dann eigentlich auch schon nicht mehr für das aktuelle Betriebssystem da war, aber irgendwie trotzdem lief. Und ja, es war einfach alles schrecklich. Ja, wie es so meine Art ist, habe ich dann ein bisschen auf Twitter rumgejammert, wie schrecklich das doch alles ist. Und,
armer Junge.
Ja. Und ich habe dann erstaunlicherweise Hilfe bekommen, nämlich vom Ralf Stockmann von den Wikigeeks. Genau, da hat er mir dann so ein bisschen gezeigt, was eigentlich, ja, was wichtig ist. Vor allen Dingen wollte ich auch so Sachen wie Skype in eine eigene Spur legen, wenn man mal dann wirklich Skype braucht, nämlich weil man mit einem Gast reden will und nicht, weil man eigentlich mit seinem Gesprächspartner, der im Raum vorhanden ist, sprechen möchte. Solche Sachen funktionieren jetzt gerade über Soundflower und ja, wir nehmen jetzt auch mit einer anderen Software auf, nämlich mit Reaper, die eigentlich ziemlich toll ist, also sehr übersichtlich. Auf jeden Fall ein großer Gewinn. Genau, und hardware-technisch hat sich einfach das getan, dass Uwes Headset jetzt endlich da ist. Das ist ja auch dieses Beiermann Dynamics 297 irgendwas. Kam dann endlich mal, hat ja irgendwie ewig gedauert. Haben die dir eigentlich irgendeine Nachricht zukommen lassen, warum es nicht kam ewig oder woran lag das?
Ja, das hatte ich ja schon mal in der Sendung erwähnt, dass es da Lieferschwierigkeiten gab, dass das Modell irgendwie jetzt nicht mehr von Beyer Dynamics hergestellt wird. Und da hat der Shop, in dem ich das bestellt hat, halt relativ lange gebraucht, das zu besorgen. Ich war auch selbst ein bisschen überrascht, als es dann da war, weil ich zu der Zeit, als der liebe Postbote es gebracht hat, gar nicht da war. Kam dann nach Hause und stand dann einem etwas größeren Paket, wie das ja immer so ist, gegenüber. Hab's dann ausgepackt, wusste ja im Prinzip schon, was es ist, und war dann wirklich begeistert, dass es doch noch funktioniert hat. Ich glaube, das war dann, also angekündigt war die Lieferung Juni. Mhm. Angekommen ist es, glaub, dann im Juli. Ja, doch, das müsste sogar hinkommen. Ich glaube, das war nach dem Southside. Dann war es zwar noch im Juni, aber relativ spät im jeden Fall. Okay. Alles schon so lange her, genauso wie die letzte Folge.
Ja, das wollen wir in Zukunft auch besser machen, dass wir da häufiger auf Sendung gehen, aber
jetzt ist die Technik ja da.
Jetzt ist die Technik da, jetzt müssen wir uns auch noch selber so ein bisschen eingrooven aufeinander, auf die Sendung und so weiter, aber ich denke, das wird alles funktionieren, dann senden wir auch häufiger. Genau, kurz noch zu den Wikigeeks, da bin ich ja vorhin kurz schon zur Sprache drauf gekommen, dass der Ralf einfach geholfen hat bei den ganzen Audiosachen hier. Dafür auch nochmal vielen Dank. Und im Zuge dessen sind wir dann auch noch auf das Intro-Stipendium zur Sprache gekommen, was die WikiGeeks ja seit einiger Zeit schon regelmäßig machen. Einfach, dass andere Leute oder andere Podcaster ihre Intros sprechen und ein bisschen ankündigen, wer sie sind und welche Themen sie gerade besprechen. Und so kam es dann, dass ich das letzte Intro gesprochen habe, nämlich in der Folge 34. Wer da mal reinhören mag, kann das gerne tun. Ich würde nicht sagen, dass es dann nicht mir gelungen ist, aber ich habe mir große Mühe gegeben. Habe ich jetzt auch noch nicht häufig gemacht, sowas. Und zwar, der Spin war einfach, die Claudia, die ja auch Geburtstag hatte, von den WikiGeeks, hatte Geburtstag und kommt ja auch aus der Nähe, aus Baden-Württemberg. Ich weiß gar nicht, aus welcher Stadt genau. Und
ja, das liegt um jeden Fall in der Nähe.
Irgendwo in der Nähe auf jeden Fall. Und da wollten wir einfach eine Freude machen. Darum habe ich versucht, das Intro ein bisschen so auf Schwäbisch zu sprechen, was mir so mehr oder weniger gelungen ist. Man muss dazu sagen, vor allen Dingen, ich spreche eigentlich immer, wie man jetzt hoffentlich auch hört, Hochdeutsch. Egal.
Ist so auch schwer, als Pforzheimer Schwäbisch zu sprechen. Wir liegen so wunderbar an der Grenze.
An der Grenze, da geht beides.
Eigentlich gar nichts.
Vermischt sich, ja gar nichts, sonst auch nichts. Also es vermischt sich alles, auf jeden Fall. Wer sich da gewundert hat, dass er mich auf etwas merkwürdige Art und Weise hört, weiß jetzt warum.
Dich hat sicherlich keiner erkannt.
Inkognito. Und ich hatte eine schöne Tröte.
Wunderbar.
Anlässlich zum Geburtstag. Die war aber nicht hier im Raum, sondern die musste ich auch leider. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet, aber die musste ich reinschneiden.
Aber, schlimm, schlimm.
Ja, aber es hat funktioniert, also ich habe es geschafft. Ich bin stolz auf mich. Egal. Auch cool, dass wir dann nochmal vorgestellt wurden, was wir hier machen und so. Und die Geeks haben sich ja auch relativ positiv über unseren kleinen Podcast hier geäußert, wo wir ja erst eine Folge haben. Auf jeden Fall eine super Sache. Gut, das dazu. Wir haben auch Themen.
Zwei Folgen.
Na, jetzt die zweite, die erste, war eine Nullerfolge. Zählen wir das mal mit rein. Wie auch immer. Wir haben, abgesehen von lauter Intros, haben wir aber auch noch was thematisch mitgebracht.
Ja, ein ganzes Sammelsurium dieses Mal sogar.
Ja, mehr oder weniger eher viele kleine Themen. 1, 2, 3, auch etwas größere.
Häppchen.
Schauen wir mal an, wie wir die jetzt angehen, genau. Da wäre zum Beispiel die Sache mit Dieter Mohr. Der Gute moderiert ja die Sendung Titel Thesen Temperamente. Ist eine Kultursendung auf ARD im Ersten. Und ja, ich weiß nicht. Schaust du die? Ich nicht wirklich.
Also ich hab die davor jetzt noch gar nicht gekannt.
Du hast sie noch gar nicht gekannt, okay. Nee, ich habe sie mal durch Zufall reingeguckt. Der Typ ist irgendwie, ich glaube, Schweizer und spricht, nee, merkst du aber jetzt vom Sprechen her nicht, aber er spricht halt ganz normal Hochdeutsch auch und ist ja klar, muss ja ARD und so. Nee, auf jeden Fall stellt halt irgendwie stellt halt verschiedene Themen davor. Ist halt eine Kultursendung und ist halt immer auch so ein kleiner so ein Clip, so eine fast reportageartig, kann man sagen. Ich habe auch nur geringfügig reingeschaut mal. Und am Ende jedenfalls ist es so, dass der Moderator, also dieser besagte Herr Mohr, immer so einen kleinen Spruch bringt oder so eine Anspielung auf den
des Tages.
Ja, nicht so ganz. Auf jeden Fall, es ist immer so ein bisschen satirisch und soll lustig sein, sicher auch für ein Publikum jenseits unseren Alters. Aber ist immer so ein bisschen so ein peppiger Spruch. Und normalerweise, oder was heißt normalerweise, aber angegeben ist, dass Mohr diese Inhalte mit einem Co-Redakteur zusammen schreibt. So halt auch diesen Schlusskommentar. Und in der letzten, oder ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt die letzte Sendung war, das ist nämlich auch schon nicht mehr ganz aktuell, ich glaube am 19. August war die Sendung, schlag mich, wenn ich falsch liege.
Müsste es die vorletzte dann gewesen sein wahrscheinlich.
Könnte sein, wie auch immer, ist ja auch Wurst, welche gemeint ist, verlinken wir dann nochmal. Und da hat der Gute einfach auch einen Spruch gebracht, der einfach mal ganz offensichtlich nicht von ihm ist, und zwar ist der vom Postillon, Und bezog sich auf den Berliner Flughafen, der ja ewig nicht fertig wird mit 1000 Problemen, der wahrscheinlich auch niemals, diesem es wahrscheinlich auch niemals geben wird. Da verwette ich einiges drauf. Und hat halt irgendwie dann gemeint, dass man müsste doch die Zeitform Futur 3 einführen, um über diesen Flughafen überhaupt reden zu können. Ich habe jetzt den genauen Spruch nicht mehr parat. Er war auch nicht besonders lustig, sollte er aber sein. Und hat den aber fast eins, oder hat ihn, glaube ich, 1:1 eigentlich vom Postillon geklaut. Was halt eigentlich schon ziemlich peinlich ist für jemanden, der schon so lange das tut, halt was er tut. Also meiner Meinung nach zumindest. Was dem Ganzen halt auch noch eins draufsetzt, ist, dass Moore einer der Autoren war, die ihre Unterschrift zu dieser Aktion der Urheber gesetzt haben, irgendwie gegen die Abschaffung des Urheberrechts oder eine Modernisierung des Urheberrechts. Gab es ja so eine komische Urheberaktions Unterschriftensammlung oder wie auch immer. Und da war halt einer der Mitzeichner und ist jetzt einer, der an vorderster Front irgendwie der Plagiatoren steht. Das ist schon sehr ironisch.
Tja, da gesellt er sich zu anderen prominenten Herren wie dem Herr Kauder und wie unsere Frösche alle heißen.
Ja,
wie darf man sich dieses Futur 3 eigentlich vorstellen? Naja, eigentlich will ich es gar nicht.
Ich, keine Ahnung, müssten wir nochmal nachgucken auf der Seite von Postillon oder auch Fernsehkritik.tv hat auch was zugeschrieben, dieser Video-Podcast oder diese Sendung einfach, wo immer wieder auf Fernsehen rezensiert, da kam das auch vor, ne? Und ja, ging es auf jeden Fall um diesen Flughafen. Später dann war es so, dass auf Facebook auf Facebook gibt es ja, man staune, eine Seite von Titel Thesen, Temperamente und die Seite hat dann halt erstmal ein bisschen Stellung zu den Vorwürfen genommen, weil halt auch viele Leute sich beschwert haben, beziehungsweise die Sendung oder den Artikel kannten, wo die Äußerung vorkam. Und daraufhin war es halt einfach so, dass die sich geäußert haben und erstmal nur meinten, man hätte den Flughafen, die Äußerung einfach so machen müssen. Man hätte den Urheber deutlich stärker kennzeichnen müssen. Aber ja.
Der Klassiker.
Vertuschung. Ja, es ist so ein bisschen vertuschen, das nicht richtig zugeben, so ein bisschen ausweichend, so zum Signalisieren. Man möchte dem entgegenkommen, was die Leute sagen, aber dann noch nicht so richtig einstehen dafür, dass man wirklich Scheiße gebaut hat. Also es war sehr offensichtlich. Das hat die Leute auch nicht wirklich zufriedengestellt und wesentlich später erst wurde dann der Postillon auch als Urheber genannt und es kam auch eine Entschuldigung dann dazu.
Auf Facebook oder dann später in der Sendung?
Ja, eben auf Facebook. Ob's dann jetzt auch in der Sendung nochmal kam?
Müsste man mal checken.
Müsste man mal nachrecherchieren. Ich hoffe, sie haben es getan, weil damit ist jetzt zumindest meiner Meinung nach die einzige Chance, sich zu rehabilitieren. Wenn man auf dieselbe Art und Weise zugibt, dass man halt nicht einen handwerklichen Fehler, genau diese schöne Formulierung hat ja auch Herr Gutenberg benutzt, gemacht hat, sondern dass man einfach dreist abgeschrieben hat. Aber wahrscheinlich werden sie nicht mal das so zugeben, sondern man wird sagen, man hat einen Fehler gemacht. Aber wenigstens das sollte man halt dann auch im Fernsehen, wo die breite Masse an Zuschauern ist, die eben die letzte Sendung gesehen hat, dort sollte man das auch einfach richtig stellen. Das ist einfach meine Meinung.
Ja, vor allem, wenn man halt auch noch als Lobbyist im Prinzip fungiert, wie das der Herr Moore tut, und da für das Urheberrecht kämpft, wie es jetzt ist.
Naja, eher um die Verdienstmöglichkeiten des aktuellen Urheberrechts.
Das ist ungefähr das Gleiche für jemanden wie ihn.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall eine Sache, die halt mal wieder beweist, wie schnell auch jemand wie der Herr Moore da Grenzen überschreiten kann und dass das dann halt gerade für solche Leute, die dann auch mal gerne den erhobenen Zeigefinger verwenden, peinlich wird, vor allem wenn man sich dann bei so einem offensichtlichen Abschreiben dann noch versucht, irgendwie aus der Affäre zu ziehen über Facebook.
Ja, man sieht halt auch, wie sicher diese Leute sich fühlen, die wissen oder denken, wirklich, sie kommen damit noch weg und
die haben das werden. Internet noch nicht verstanden.
Na naja, gut, der sowieso nicht. Was soll's, ist glaube ich jetzt auch nicht weiter groß, da wird sich auch nicht mehr großartig was draus entwickeln, aber es ist, finde ich, ganz gut, mal den Leuten zu zeigen, was für einen zweischneidigen Weg sich manche Autoren oder Urheber eigentlich befinden. Naja. Dann haben wir noch ein weiteres Thema, und zwar der allseits beliebte Hans Sarpei, allseits beliebt auf Twitter und Facebook zumindest, warum eigentlich, ist auch eine gute Frage, worüber man mal sprechen könnte, wird Social Media Berater bei Karstadt Sports. Hat mich ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, weil ja, Karstadt und Hans Sarpei passt jetzt, finde ich, nicht so wirklich zusammen, aber was sie einfach tun wollen, ist natürlich von seiner Beliebtheit im Netz profitieren. Und die Frage ist dann halt auch, die man sich stellen kann, wird der Plan aufgehen? Ich glaube es eher nicht, weil der Erfolg, meiner Meinung nach zumindest, von Hans Sarpei kam ja nicht wirklich von ihm selber, sondern er kam einfach, man kann das auch durchaus kritisch sehen, aber erstmal kam er einfach dadurch, dass er schwarz ist. Dadurch wurde er als Synonym für den Schwarzen an sich einfach häufig auf Facebook oder Twitter gebraucht und hat so ein bisschen einen Chuck Norris Ersatz gespielt. Braucht man unbedingt, ja. Und was ihm dann eigentlich schlussendlich zum wirklichen Durchbruch verholfen hat, war einfach das, dass er das nach einer Zeit festgestellt hat. Ich glaube, es gab früher dann auch mal so ein Interview irgendwie in der Bravo und so, und das eigentlich alles selber ganz lustig fand. Und hat dann halt so ein bisschen damit kokettiert, also hat da mitgespielt sozusagen, hat dann auch selber ein bisschen Witze über sich gerissen und so. Und ich glaube jetzt auch in der Meldung dazu, dass er bei dass er jetzt Social Media Berater bei Karstadt wird, hat er dann irgendwie gemeint, so Karstadt wird jetzt schwarz und so. Also oder schreibt jetzt wieder schwarz, schwarze Zahlen, genau. Ja, irgendwie sowas. Ja, kann man machen. Ist vor allen Dingen ein cooler Umgang. Ist auch ein cooler Typ auf jeden Fall. Aber ob Karstadt der richtige Partner für sowas ist, weiß ich nicht, weil ich habe mich ich habe mich halt letztens zum Beispiel auch stark über Karstadt geärgert. Zwar nicht über deren Sportabteilung, abgesehen davon, dass sie ja auch vor kurzem noch insolvent waren. Zwar nicht über deren deren Sportabteilung, sondern um deren Elektronikabteilung, über deren eher nicht vorhandene. Man sollte meinen, so eine Großstadt wie Karlsruhe hätte eine ausgewogene Elektronikabteilung. Das kannst du aber knicken. Ich war dort, weil ich ein Kindle kaufen wollte, als ein Geschenk. Und als einzige Einzelhändler, die dafür ausgewiesen sind, dass sie Kindles vertreiben, ist eben Karstadt und noch so ein Store, der sich Staples nennt. Von letzterem habe ich noch nie gehört, geschweige denn war da drin, aber gab es auch nicht in Karlsruhe, ich habe nachgeschaut. Karlsruhe.
Keine Weltstadt.
Ja.
Liegt übrigens in Baden-Württemberg.
Ja gut, also wer Karlsruhe nicht kennt.
Naja, die spielen in der Zwischenzeit in der dritten Liga im Fußball.
Im Fußball, aber da steht auch noch so Sachen wie unser Bundesverfassungsgericht, also Karlsruhe sollte man kennen. Ich bin extra dorthin gefahren, weil es einfach die nächst wirklich größere Stadt hier von Pforzheim entfernt ist, und wenn man eigentlich erwarten sollte, dass es dort sowas gibt, gab es natürlich nicht. Wozu auch? Elektronikabteilung, nö, haben wir nicht. Zwar ein Riesending, was da steht, aber nö, haben wir nicht. Auch unten mal in der Weltbildfiliale geguckt, dann mit viel Glück hätten sie da vielleicht was gehabt, aber die haben so ihre eigenen E-Reader und haben natürlich dann keinen Bock, Amazon Kindle zu vertreiben, und dürfen es auch nicht, wie auch immer. Kann man dann auch wieder halbwegs verstehen. Auf jeden Fall war es ziemlich frustrierend. Dann habe ich es natürlich dann am Ende des Tages doch über Amazon selbst bestellt. Kam dann auch nicht ganz pünktlich, aber gut, das lag dann eher an mir, weil ich halt ein bisschen spät auch bestellt habe und so, aber es kam dann auf jeden Fall. Was ganz cool ist am Kindle, es ist ja jetzt mittlerweile da, und ich habe es mir auch schon ein bisschen näher angeschaut, bevor ich es dann letztendlich verschenkt habe, ist einfach, es arbeitet mit dieser E-Ink-Technologie, also mit der mit dieser tintenartigen Schrift, was halt extrem cool ist. Also es ist sehr, sehr flüssig, also man kann super drauf lesen, es ist sehr leicht, es liegt gut in der Hand. Es hat halt kein selbstbeleuchtetes Display, sondern muss halt die Lichtverhältnisse außenrum dem Display anpassen. Wie bei einem normalen Buch halt auch, aber du hast halt sämtliche Bücher ständig dabei, es passt überall rein, das Format ist super. Und es macht sehr viel Spaß, auch drauf zu lesen. Also es ist echt großartig, das Teil. Also gut, unsere Hörer jetzt, die werden es wahrscheinlich entweder, werden sie ein anderes Tablet in der Richtung haben oder sie haben den Kindle schon.
Oder sie lesen Bücher.
Totes Holz. Na, nee, ich versuche tatsächlich sämtliche Bücher loszuwerden und nur noch über eben solche Sachen wie den Kindle, beziehungsweise bei mir jetzt das iPad dann zu lesen, ist einfach viel, viel schöner.
Naja, darüber kann man sich definitiv streiten.
Ja, klar, hat jeder eine andere Meinung zu, aber ich finde, es hat einfach nur Vorteile. Gerade so Sachen markieren oder suchen, die kannst du halt in einem handelsüblichen Buch nicht.
Stimmt, das bringt dir aber im Normalfall höchstens bei Sachbüchern was, und ich würde jetzt mal behaupten, dass die meisten Leute ihre auf einem Kindle jetzt nicht unbedingt so viele Sachbücher drauf haben werden.
Weißt du ja nicht, also je nach Sachverhalt, oder ich finde auch, wenn du einen Roman liest, also wenn dir da irgendwie eine Stelle vorkommt, die du besonders interessant oder wissenswert einfach findest und möchtest die später mal irgendwo zitieren, sei es in einem Blogpost, in einem Artikel, in einem Gespräch mit irgendjemandem oder in einem Podcast, dann find ihn mal wieder in einem normalen Buch. Gut, du kannst einen Aufkleber reinmachen, du kannst mit Stiften oder so da reinmalen, aber das ist
alles kein Problem eigentlich.
Das möchte man aber eigentlich ja nicht wirklich machen, oder? Also es ist zumindest wesentlich umständlicher.
Finde ich ästhetisch immer sehr grenzwertig, mache ich auch nicht bei meinen eigenen Büchern im Normalfall.
Eben, denke ich
mir auch. Dafür zahle ich zu viel Geld.
Eben, und das finde ich halt gerade bei elektronischen Büchern ziemlich, ziemlich praktisch.
Das ist dann natürlich in dem Fall ein Vorteil, ja. Aber so vom Lesekomfort her würde ich jetzt, ohne ein Kindle jemals in der Hand gehabt zu haben, sagen, dass das jetzt nicht unbedingt so ein riesiger Vorteil ist. Ich würde es auch nicht als Argument sehen, dass man dann immer viele oder auch alle seine Bücher dabei hat. Ich schätze mal, selbst in einem Urlaub wird ein normaler Mensch nicht mehr als 2-3 Bücher vertilgen. Dann gehört er auf jeden Fall schon mal zu den Leseratten hier in Deutschland. Bei einem Durchschnitt von 7 Büchern, glaub, pro Person im Jahr.
Ja, aber Beispiel Strand, irgendwie hockst dich irgendwo an den Strand oder so, sitzt ein bisschen in der Sonne und willst noch ein Buch lesen. Da hast du ja in der Regel nicht viel dabei und da sind 2-3 Bücher oder so oder was weiß ich, eigentlich auch schon ein Buch nimmt da halt ziemlich viel Platz weg in der Tasche oder ist auch schwer, und gerade wenn es ein dickes Buch ist und das Ding, das wiegt halt fast nichts, ne?
Ja gut, das ist natürlich auch eine Sache.
Aber gut, das ist Geschmackssache. Über Geschmack kann man sich nicht streiten oder sollte man sich nicht streiten. Von daher glaube ich, können wir das Thema Karstadt und Kindle auch abschließen.
Richtig. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Eher zu einer Feststellung. Und zwar, dass...
Jetzt machen wir uns ganz, 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 ganz unbeliebt.
Genau, jetzt machen wir uns ganz arg unbeliebt, und zwar Feministen nerven. Richtig gehört, Feministen nerven, mit Betonung auf Feministen.
Du bist böse. Nee, ja, kann man natürlich auch nicht pauschal sagen, aber viele. Und zwar
geht jetzt auch nicht um die männlichen Feministen, sondern um die Feministen im Allgemeinen.
Ja.
Da sind wir auch schon mitten im Thema drin im Prinzip.
Es geht ums Thema. Und zwar, jeder, der sich auf Twitter, Facebook, wie auch immer, ein bisschen rumtreibt, gerade auf Twitter zumindest, merkt es ja häufiger mal, dass irgendwie Feministen, jetzt stolper ich auch schon über den Begriff. Man sollte nicht versuchen zu gendern, schon gar nicht in der Sendung. Über irgendeine scheiß Werbung rumheulen. Was weiß ich, ein Plakat, Ferrero war jetzt auch ein Thema mit ihren Ü-Eiern. Das war jetzt ja so schlimm, dass die rosa gemacht haben, zur Kennzeichnung, dass sie für Mädchen sind. Und oh, ich weiß auch nicht, wie man sich darüber jetzt so echauffieren kann.
Das, ich meine, klar ist es... bei dem Thema.
Ja, es ist halt klischeehaft. So gesehen, ja, man kann darüber schlechter Meinung sein, wie auch immer, aber dann daraus irgendwie... zu resultieren oder daraus zu schließen, dass jetzt Frauen benachteiligt werden oder in irgendwas gepresst werden, in irgendwelche Rollenmodelle. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die wollten einfach nur ein Überraschungsei mit einer Figur rausbringen und wollten Kennzeichen, gerade auch für Großeltern und Eltern, für welches Geschlecht das ist und alles andere oder gedacht ist, wer es dann am Ende kauft. Who cares?
Aber ja, man muss ja auch dazu sagen, dass gerade wenn es um Werbung geht, vielleicht vor allem Feministinnen ein bisschen aufpassen sollte, was Klischees angeht, da ja der Großteil unserer modernen Werbung, die zumindest auf den Mann ausgerichtet ist, nach dem Motto Sex sells funktioniert. Also da könnte man sich dann,
na gut, als, das kritisieren
wie auch immer
die
das
auch.
Heißt, auch wieder drüber echauffieren.
Machen
klar,
die ja auch.
Klar würden das die Feministinnen auch machen. Oder die Feministen. Aber das hat ja dann wieder andere Gründe, die betrachten das ja dann aus einer anderen Perspektive, die Frau als Objekt.
Ja.
Oder die Frau als
Ich meine immer, man da, ja, man darf es halt irgendwo auch nicht übertreiben. Ich meine, wenn irgendwo eine Werbung ist, die wirklich nur darauf abzielt, irgendwie ein Geschlecht, egal welches von beiden, dann nur runterzumachen, dann sollte man dagegen auch aufstehen, was sagen. Ist jetzt meine Meinung, aber ich finde halt sehr häufig, da muss ich wirklich fünfmal hingucken, um zu sehen, dass da jetzt irgendein Klischee oder was weiß ich was angesprochen wird, wo die halt extrem für sensibilisiert sind und manchmal denke ich halt auch über sie sensibilisiert sind. Und ja, es gab jetzt auch einen ganz schönen Blogpost genau zu dem Thema von einer jungen Dame, der auch ein bisschen dann auf Twitter hoch und runter ging, wo es genau darum ging, die sich genervt gefühlt hat von Feministen, was ja dann auch mal ein starkes Statement als Frau ist, wenn das schon da der Fall ist, wo es einfach darum ging, dass man bei allem, was man sagt, Gefahr läuft oder was man irgendwie auch von anderen von sich gibt, oder zitiert, direkt Gefahr läuft, von so Horden von Feministen gleich attackiert zu werden. Und ja, auch so eine Sache ist ja das Gendern.
Ein schreckliches Wort.
Ja, das Wort, gut. Ich finde die Sache viel schlimmer, zumindest für die Sprache. Also uns ist es jetzt aus Versehen gerade eben die ganze Zeit passiert bei dem Wort Feministin oder Feministinnen, wie auch immer.
Aus Versehen.
Mir zumindest. Whatever. Auf jeden Fall, ja, klar, wenn es in einem Artikel oder in einem Gespräch um eine Frau, um einen Mann geht, dann sollte man auch entsprechend die richtige Form nutzen. Aber was halt bei vielen passiert, ist einfach, dass irgendwie vollkommen neue Wörter kreiert werden, nur um es irgendwie genderneutral zu bekommen oder um halt zu zeigen, dass eine Frau oder ein Mann gemeint ist, und das ist einfach absolute Verstümmelung der Sprache, meiner Meinung nach zumindest ganz schlimm.
Es liest sich auch einfach nur schrecklich.
Ich wollte gerade sagen, insbesondere bei geschriebenen Text ist es schrecklich, sei es nun das Bin-I, Unterstrich oder wie auch immer, das ist ein großer Rotz einfach. Das
Schlimme
möchte man
ist,
doch nicht lesen.
Ich würde die geschriebene Sprache jetzt in dem Sinne gar nicht als das Übel sehen. Ich finde das viel schlimmer, wenn das Leute in Reden verwenden. Im großen Stil, vor allem wenn diese Personen nicht sprechen können.
Zum Beispiel?
Ich meine da jetzt kein konkretes Beispiel, aber wenn du jetzt irgendein Sachthema hast, wo es dann zum Beispiel um die Herren Verkäufer und die Damenverkäuferinnen geht, und dass jemand dann ständig benutzt, statt einfach allgemein Verkäufer zu sagen,
was du jetzt meinst, ja.
Dann kann das sehr schnell, vor allem wenn es dann um mehrere Dinge geht, enorm lästig sein, finde ich.
Ja, ist es, denke ich auch. Aber gut, die wird es immer geben.
Ich finde diese Diskussion ja immer so herrlich, warum das denn jetzt Verkäufer heißt.
Ja, ich meine, gut, klar, das Ganze kommt irgendwo aus einer Zeit, wo einfach, sage ich mal, Frauen noch unterdrückt wurden und wo die Sprachbildung...
Heute ja nicht mehr.
Bitte?
Heute ja nicht mehr.
Naja, zumindest nicht mehr,
direkt
auf diese
die
Art und Weise.
Haben sich gewandelt.
Ja, zum Glück großflächig. Aber ja, die Sprachbildung war dann halt damals entsprechend und ich finde es jetzt aber Quatsch, einfach das Ganze wieder vollkommen umzuschmeißen, weil klar, deren Argument ist dann immer, Sprache bereitet Handeln den Weg oder was gesagt wird dann auch getan, aber ich finde halt einfach, dass ja, man sowas auch vollkommen, um auf unseren Podcast-Namen zurückzukommen, wertungsfrei einfach sagen kann.
Ja.
Ohne, dass man da jetzt irgendwen bevorteilen möchte. Aber gut, das
ja, da gibt es ja noch zwei andere Dinge, die da noch mit reinspielen. Also diese Veränderung der Sprache, meiner Meinung nach, gerade dadurch, dass die Sprache verstümmelt wird, führt diesen Gedanken irgendwie auch ad absurdum. Weil dadurch halt auch einfach, das Ganze wirkt irgendwie lächerlich dadurch.
Es macht das, es ist halt unnatürlich. Die Sprache bildet, hat sich nicht so gebildet, sondern wird jetzt von irgendjemandem in so eine Form gepresst.
Ja. Und das zweite, der zweite Punkt, den ich da ebenfalls sehe, den halte ich für noch viel wichtiger. Und das ist im Prinzip der, dass die Feministinnen und Feministen.
Ich sag nichts.
Glauben, dass sie dadurch der Sprache eine gewisse Neutralität übergeben.
Tun sie ja meistens nicht. Meistens
das
überhöhen sie dann wiederum
möglich.
Ihr eigenes.
Sprache,
ja.
Und das sollte man nie vergessen, ist nicht neutral.
Es kann es nicht, wird es nie. Und
das hat man ja jetzt zum Beispiel gerade auch gesehen,
eben.
Indem ich Feministinnen und Feministen gesagt habe.
Ja, man versucht.
Wenn auch bewusst provokativ im Tonfall. Wenn man das als Person dann falsch interpretieren will, sowas, dann kann man das immer tun.
Ja, vor allen Dingen, man schließt halt wieder auch dann Leute aus, wenn man es anders formuliert und wie auch immer. Ja, es gibt dann auch immer diesen schönen Kampfbegriff, den ich echt auch nicht mehr lesen kann, den ich auch mittlerweile auf Twitter gemutet habe. Zum Glück gibt es solche Funktionen auf Twitter. So wie es irgendwie, ja, wenn wieder irgendeine Werbung oder was war, sexistische Kackscheiße. Das ist irgendwie... Allein das Wort, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das ist ja auch eine schöne Doppelung, vor allen Dingen im letzten Teil des Wortes oder des Ausdrucks. Das ist irgendwie, ja. Da, also man weiß schon, wenn irgendein Link mit diesem Begriff auftaucht, dann weiß man schon, man muss es nicht lesen oder es hat keinen Gehalt. Aber gut, haben wir das, denke ich, auch abgefrühstückt.
Ja.
Ist nicht mehr viel zu
sagen.
Gut, zusammen.
Man muss ja auch sagen, dass dieses Nerven, das geht ja nicht nur von so Gruppen wie den Feministen aus. Das findet man ja überall. Ich finde das immer wieder so amüsant, wenn ich teilweise auf Amazon mir irgendwelche Kundenrezensionen über CDs reinziehe, wenn mir mal wieder absolut langweilig ist und dann auf manche Bands stoße, deren Abkürzung irgendwie anstößig ist, sei das jetzt zum Beispiel mal bei Suicide Silence, da bietet sich dann natürlich an SS oder Susi, was in dem Fall auch wieder frauenfeindlich wäre, aufgrund der Musik und auch teilweise der übertragenen Inhalte durch die etwas primitiven Texte. Aber um jeden Fall ist es dann meistens so, dass wenn solche Abkürzungen oder so da stehen, dann ist es immer lustig, wenn man sich die Kommentare durchliest, dann wird da nämlich nicht zur Rezension was geschrieben, sondern eben über diese Abkürzungen. Ja. SS, ja, man erinnert sich grob daran, das war zur Zeit des Nationalsozialismus, so eine komische Truppe.
Eine komische Truppe ist auch gut. Ne?
Ja, genau, so die ganze Zeit komisch war und die Leute. Heute ist es nicht besser, aber anders. Und um jeden Fall denke ich mir dann halt auch immer, Leute, übertreibt's nicht. Macht euch nicht selber lächerlich und zieht auch diese ganze Problematik damit nicht in den Dreck. Die meisten Leute vergessen einfach bei solchen Betrachtungen aufgrund ihrer subjektiven und auch selektiven Wahrnehmung, dass dahinter immer irgendwie ein Kontext steht. Und dieser Kontext, der wird halt meistens ausgeblendet. Was nicht gerade zum Vorteil für beide Seiten ist, meiner Meinung nach. Und man sollte da generell einfach mal so ein bisschen den Ball flach halten und lieber sachlich diskutieren. Das hilft allen Beteiligten wesentlich mehr, als wenn hier irgendwelche Kampfbegriffe oder auch Shitstorms über einen hereinbrechen, wenn man etwas auf Twitter oder so veröffentlicht. Jo, genau. Damit wären wir ja eigentlich durch mit dem Thema.
Ja, ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, ich denke, dann haben wir noch ein anderes schönes Thema, nämlich Krankenversicherung in den USA. Wir springen jetzt gerade schön. Und zwar, schöner Link auch, den ich auf Twitter gefunden habe, wo es einfach darum geht, eine Amerikanerin zieht nach Kanada, von 2008 war das, glaube ich, Melissa Rienga, und ist entsprechend geprägt gewesen, also sie ist Republikanerin und konservative Christin, also entsprechend kann man sich auch deren Einstellungen vorstellen.
Bitte nicht.
Und ja, sie hielt halt die staatliche Krankenversicherung für kommunistisch und freiheitsbeschränkend.
Das ist ja nicht nur ihre Meinung, das ist ja die Meinung der Partei.
Das ist im Wesentlichen natürlich die Meinung der Partei, die, die auch andere krude Vorstellungen hat, wo man nur hoffen kann, dass die niemals einen Präsidenten in nächster Zeit mehr stellen. Oder zumindest in nächster Zeit, ob niemals, man weiß nicht.
Ich sehe da schwarz. Wobei das jetzt auch wieder doppeldeutig ist.
Ja, ich denke auch, dass Obama die nächste Wahl gewinnen wird.
Ja, da kriegen die Demokraten ja gerade auch tatkräftige Unterstützung. Zynischerweise aus Reihen der Republikaner, aber dazu kommen wir noch.
Ja, so Dinge wie zum Beispiel, dass Abtreibung von den Steuern dort mitgetragen wird, fand sie ziemlich schrecklich oder fand sie völlig abstoßend. Und sie fand die Vorstellung einer universellen Healthcare einfach vollkommen schlecht und freiheitsbeschränkend.
Antidemokratisch.
Ja, also ich frage mich auch, wie man da auf die Idee kommen kann, aber ich glaube, wenn man so lange irgendwie indoktriniert wird in seinem eigenen Land, dann kann man sich einfach nicht vorstellen, wie es ist, wenn man ins Krankenhaus gehen kann und dort eine Versorgung bekommt, die angemessen ist, und zwar immer. Also sie nennt da auch ein paar Beispiele, zum Beispiel, dass sie auch mal einen Autounfall hatte und halt nicht im Krankenhaus war, weil sie nie krankenversichert war.
Ja, das ist ja dann meistens so, dass deine Familie irgendwie halt einen Arzt hat oder so, zu dem sie eigentlich schon seit Jahren geht, und
das ist da auch
gehst
der
du
Fall
halt dann,
gewesen.
Wenn du Glück hast, noch hin, oder ansonsten.
Das sind
dann
meistens
halt
so Pseudoärzte.
Ja. Sie hat das ja dann später auch dann beschrieben, irgendwie. Sie ist dann nach Kanada gekommen und ihr kam das dann irgendwie so vor, als würden die Leute hier in Kanada aufgrund dieser Universal Healthcare wegen jedem kleinen Wehwehchen gleich ins Krankenhaus fahren. Ist jetzt natürlich etwas überzogen formuliert. Aber das war sie halt nicht gewohnt aus den USA her, weil das da halt einfach nicht so ist. Vor allem jetzt, da sich die Situation ja in den letzten Jahren, auch was die Krankenversicherung über deine Firma, bei der du arbeitest, verschlechtert hat, weil die Beiträge gestiegen sind, kündigen ja immer mehr Unternehmen dann Krankenversicherung ihrer Mitarbeiter auf, und dadurch sind eben viele Amerikaner fast nicht oder einfach gar nicht mehr versichert, und dementsprechend besuchen sie halt auch keine Ärzte und Krankenhäuser, außer im absoluten Notfall oder wie sie das gemacht hat, eben nicht. Ja, genau.
Naja, auf jeden Fall kam es dann auch dazu, dass sie schwanger wurde in Kanada und war halt ziemlich verunsichert, weil da ist halt relativ klar, man braucht irgendwie ärztliche Unterstützung, man braucht eine Hebamme. Da hat sie sich auch so Sachen gefragt, wie kann ich überhaupt eine Hausgeburt haben dort, denn Universal Healthcare bedeutet ja per se schon mal Freiheitsbeschränkungen, also wird das wohl kaum möglich sein. Und sie war dann erstmal sehr überrascht, als sie dort war, dass sie einfach festgestellt hat, dass dort Hebammen und Ärzte in sehr guter Art und Weise miteinander auskommen bzw. arbeiten und zu großen Teilen auch aufeinander angewiesen sind. Das kannte sie natürlich alles gar nicht. Und sie war dann dort auch das erste Mal bei einer Beratungsstelle bzw. bei einem Arzt, weil sie eben, wie gesagt, vorher nicht krankenversichert war und höchstens mal bei einem Pseudoarzt der Eltern oder so. Sie hat dann da auch eine Schwangerschaftsbroschüre gelesen, die ihr vorgelegt wurde, wo einfach, so wie man es auch hier in Deutschland kennt, Infos zur Schwangerschaft drin standen. Und ja, was man tun kann, ob man das Kind behalten möchte, ob man es abtreiben möchte. Und sie war halt im ersten Moment sehr, sehr schockiert darüber, dass die sehr ausgewogen war, diese Broschüre. Also, dass man ihr quasi nicht versucht hat, nahezulegen, das Kind doch auf jeden Fall zu bekommen. Also so diese Pro-Life-Bewegung kennt man ja, die auch hier, finde ich, durchaus nicht gering ist oder nicht wenig Anhänger hat, aber wo halt einfach gesagt wird, das ist Leben und man, das darf man nicht beenden. Das ist ja in der Regel dann noch eine sehr christliche oder religiöse Motivation dahinter, die das sagt. Und sie war sehr gewundert, hat sich da sehr gewundert, dass das halt so eine ausgewogene Broschüre war, wo eigentlich die Meinung nicht vorgegeben oder vorgeschlagen immerhin ist, sondern wo wirklich auch drin steht, it's up to you, also du hast die Möglichkeit zu sagen, was passieren soll.
Richtig. Wobei das ja eigentlich auch schon mal, da hat man ja im Prinzip schon einen Fortschritt bei ihr erkannt, eigentlich sollte sie ja darüber schockiert sein, dass das ausgewogen argumentiert wird und nicht nur für Pro-Life.
Ja, dass sie schockiert ist, war halt, lag einfach daran, oder dass sie schockiert war, lag einfach daran, an ihrer, an den Umständen, wie sie dorthin kam oder wie sie halt vorgeprägt war, ne? Aber mit der Zeit hat sie das System dann auch besser verstanden und wurde offener dafür oder hat einfach die Vorzüge auch daran kennengelernt, gerade auch durch den Kontakt mit den anderen Kanadiern. Und hat dann eben auch verstanden, dass nicht, wie sie erst dachte, so Sachen wie Abtreibung durch den Staat gepusht werden, sondern dass eben aktiv Aufklärung betrieben wird. Es gibt da eine ganz nette Statistik, zum Beispiel 2008 war es so, dass Kanada eine Abtreibungsrate von 15,2% pro 1000 Frauen hatte. In anderen Ländern mit so einer Krankenversicherung ist das sogar wesentlich geringer.
Und jetzt kommt's,
Überraschung, Trommelwirbel, in den USA auch pro 1000 Frauen hast du halt eine Abtreibungsrate von 20,8% gehabt.
Boom, 5 mehr pro 1000 Frauen.
Und das ist halt, ja, das ist nicht wenig und man muss sich halt auch noch darüber Gedanken machen, dass es in den USA wesentlich schwieriger noch ist abzutreiben als in Kanada. Also wenn du dich dort bewusst dafür entscheidest, ist es ähnlich wie hier nicht sonderlich schwierig.
Richtig. Schöne Maßeinheit übrigens, pro Frauen. Frauen können Kinder alleine kriegen. Frauen können Kinder übrigens auch, also die Befruchtung ihrer Eizellen verhindern nach einer Vergewaltigung, wenn sie dazu die nötige Willenskraft besitzen, wie uns ein gewisser Herr Ecken, ein Angehöriger der, welch Wunder, republikanischen Partei, weismachen will. Das hat er Anfang dieser Woche nochmal in die Welt hinaus posaunt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo er Abgeordneter ist, in welchem Bundesstaat.
Können wir auch noch recherchieren.
Ich glaube, es war in Massachusetts. Es kann aber auch sein, dass es woanders war. Spielt aber auch keine Rolle. Dieser Mann um jeden Fall hat damit den Präsidentenwahlkampf ordentlich aufgeheizt. Gerade in dieser Abtreibungsfrage der Herr Mitt Romney, also der Präsidentenkandidat der Republikaner, ein wenig freizügiger ist als bei anderen Themen und da auch mal gerne ein wenig Zugeständnisse macht an die Mittelstandsfrauen. Die sind da in dieser Sache jetzt auch ein lustiger Knackpunkt. Also eigentlich wollte der Herr Ecken ja seine Partei dadurch profilieren und ihr im Prinzip helfen. Das zumindest, denke ich, war seine Intention. Das ging jetzt aber halt stark nach hinten los.
Na, zum Glück.
Da dieses Thema eben...
ich frage mich bei sowas ja immer, glauben die das?
Da bin ich mir ganz sicher, dass er da fest dran glaubt, weil er ist nicht alleine. Also
Stimmt auch,
es
wieder.
gibt ja
in seiner Partei sind da
richtig,
viele.
Also ich denke gerade mal jetzt im ganz rechten Flügel der Republikaner und in der vor allem halt jetzt in der Tea Party, die ganzen Erzkonservativen, die glauben sowas auch wirklich, obwohl das biologisch gesehen Bullshit ist. Das funktioniert nicht. Diese These war ja auch bis in die 80er rein in den USA auch wirklich gängig und weit verbreitet. Und danach kam eben so die Aufklärung dann auch über die Gynäkologen und auch die anderen Ärzte. Und ja, also das ist wirklich was, das glauben die Leute dort. aber um jeden Fall spielt er damit eigentlich im Moment Barack Obama vor allem in die Hände, und zwar genialerweise auch noch in zweierlei Hinsicht. Einerseits tut er da natürlich ein relativ unangenehmes Thema nochmal anschneiden, jetzt in dieser Phase des Präsidentenwahlkampfs. Und ich habe ja gerade vorhin schon diesen Mittelstand Frauen erwähnt, die gelten als relativ unsichere Wählerschicht in den USA und sind somit ein wichtiger Ansatzpunkt für einen Stimmenfang. Neben den eigenen Stammwählern, und die hat man sich jetzt damit natürlich ordentlich verkrault, weil die natürlich als
das bleibt zumindest zu hoffen,
libertär gelten. Auch schön ist ein zweiter Nebeneffekt, den sich der Herr Ekin damit aber diesmal selbst in den Schuh schiebt. Im Herbst werden einige Senatsplätze neu besetzt. Die Republikaner erhoffen sich in dieser Parlamentskammer momentan nach dem Herbst dann eine knappe Mehrheit. Die ist jetzt natürlich durch den genialen Zwischenschuss des Herrn Ekin ein wenig gefährdet. Bin ja mal gespannt, wie das Ganze jetzt noch ausgeht und welche Konsequenzen das hat, weil momentan wird da ja drüber debattiert in der Republikanischen Partei, den Herrn von seinem Amt bzw. seiner Kandidatur loszulösen. Ihm wurden auch schon mehrere Millionen an Wahlkampfgeldern gestrichen. Also das ist eine sehr herrliche Situation gerade.
Dann gibt es ja doch ein bisschen Widerstand auch innerhalb der Partei.
Ja, so. Natürlich. Gerade halt die etwas
bisschen liberaleren,
die
wenn man
liberaleren
das so nennen
kann. Leute oder halt auch Mitt Romney, dem das jetzt natürlich gar nicht gefällt.
Dem fliegt halt
die wollen
Millionen.
Halt um jeden Fall da den Ball flach halten, weil die wissen, welche Gefahr in dieser Sache liegt. Also bin ich noch sehr gespannt, was daraus wird. Für Obama würde es mich freuen. Der ist um jeden Fall der bessere, wenn auch nicht optimale Präsident für dieses nach wie vor mächtigste Land dieser Erde.
Richtig, richtig. Von dem Ekin gibt es auch schon einen Fake-Account auf Twitter, wo
kennt ihr das nicht?
Wo dann so lustige, in Anführungszeichen lustige Fake-Meldungen rausgehauen werden. Finde ich ganz lustig.
Ja, wunderbar, das muss
das
sein.
Das Internet hat leicht reagiert.
Gut, um jeden Fall ein Künstler, der Mann. Dann kommen wir zum nächsten Thema, das du uns kurz vorstellen wirst, Sebastian.
Thema ist übertrieben. Ich denke, wir haben mal was. Wir bleiben in den USA, wir haben ein bisschen was jetzt zwischendurch auch mal zum Schmunzeln nach den, sage ich jetzt mal, ernsten Themen, Blöcken. Und zwar in einem Armenviertel, man könnte auch Ghetto sagen, in den USA. Ich weiß nicht, von wann das Video ist, das wird wahrscheinlich schon relativ alt sein, gab es einen Brand. Und das ist nicht lustig. Noch nicht.
Ich beziehe mich nicht.
Das war noch nicht das Lustige. Das war noch nicht das Lustige daran an der Geschichte. Gab es halt ein Feuer, gab es einen Brand, und eine von den Überlebenden, eine gewisse Sweet Brown.
Das war eigentlich das Lustige gerade.
Okay,
ein schöner Name übrigens.
Ja, hat was.
Erinnert mich an Schokolade. Jetzt habe ich Lust auf Schokolade.
wurde danach halt über den Vorfall interviewt und war halt da schon ein bisschen abgespaced. Erinnert sehr an das Bait Intruder Meme. Also wer das kennt, oder ja, Frage ist eher, wer es nicht kennt, der weiß jetzt auch schon, worauf das Ganze gleich hinausläuft. Und zwar wurde natürlich aus diesem Interview dann ein wundervoller Meme-Song auch generiert. Und den wollen wir natürlich auch hier nicht euch vorenthalten und spielen erstmal das Original und direkt anschließend dann diesen kleinen Song ein.
Wunderbar. Seid gespannt. She first realized the complex was on fire. Well, I woke up to go give me a cold pop. Then I thought somebody was barbecuing. Ihre Mimik ist lustig. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. Then I ran out. I didn't grab no shoes or nothing, Jesus. I
ran for my life. And then the smoke got me. I got bronchitis. Ain't nobody got time for that.
According to the apartment manager, the fire started in a woman's home who is wheelchair bound. She was treated for smoke inhalation at a local hospital. There were no other reports of injuries. The Red Cross is helping those families displaced by the fire.
So,
und hier jetzt auch noch den Song dazu.
Horrifying experience when she first realized the complex was on fire.
I got bronchitis. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Well, I woke up to go give me a cold pop. Then I thought somebody was barbecuing. Barbecuing. I said, oh, Lord Jesus, it's a fire. Then I ran out. I didn't grab no shoes or nothing, Jesus. I'm praying for my life. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. I said, oh, Lord Jesus, it's a fire. I said, oh, Lord Jesus, it's a fire. I said, oh, Lord Jesus, it's a fire.
Ich finde es großartig, was man immer mal wieder aus solchen kleinen Sachen machen kann. Vor allen Dingen, oder das viel Erschreckendere ist ja eigentlich, dass man den Song eigentlich wirklich so nehmen könnte und in irgendein Dudelfunkradio schmeißen könnte und es würde keiner Sau auffallen. In Deutschland hier sowieso nicht. Die meisten nicht wirklich Englisch sprechen, auch wenn sie es behaupten, aber ja, auch so. Melodisch ist es ja, es hat einen, finde ich, sehr, sehr catchy Refrain, also das ist ein absoluter Ohrwurm. Ich habe den ständig im Ohr, seit ich das Video letztens mal rausgesucht habe.
es ist gut, dass ich das noch nicht so oft gehört habe.
Ja, es wird dich auch noch befallen, warte nur ab, du. Auf jeden Fall großartig, ich finde es super. Also ihr solltet auch das Video, das verlinkt mir in den Shownotes, mal dazu gucken. Die Mimik ist halt von dieser jungen Dame auch großartig. Sie sieht nicht ganz so abgespaced aus wie der Bad Intruder. Oder, na, er war ja nicht der Bad Intruder, aber der junge Mann in dem Bad Intruder Video. Aber es ist auf jeden Fall alles sehr speziell. Naja, gut.
Speziell wie immer halt.
Kommen wir genau. Wieder zu was Ernstem. Ja.
Aber auch speziellem, weil sehr dummen.
Mhm.
Richtig, wie hier eigentlich alles dumm ist. Genau, diese Woche war das, da hat die Firma Genzym, ein Unternehmen der Sanofi Group, schön von sich reden gemacht. Und zwar geht es um ein von ihnen vertriebenes Krebsmedikament mit einem nahezu unaussprechbaren Namen.
Jetzt kommt's.
Und dieses Krebsmedikament, das soll jetzt vom Markt genommen werden. Klingt relativ unspektakulär und auch gar nicht so dumm vielleicht.
Wie heißt das Mittel denn jetzt genau?
Moment, das Medikament heißt Alemtuzumab. Oder okay. Wie auch immer man das ausspricht. Könnt ihr ja nachlesen dann.
Wir packen es in die Shownotes, ja.
Genau, ist jetzt auch nicht so relevant.
Naja, wenn man weiß, worum es geht, dann...
Richtig. Interessant ist jetzt um jeden Fall, dass dieses Medikament aus einem ganz gewissen Grund vom Markt genommen wird. Und zwar will man dieses Medikament wieder einführen, und zwar zur Behandlung der multiplen Sklerose, die wir hier ab sofort nur noch kurz MS bezeichnen. da ich redefaul bin, deswegen mache ich das hier ja auch.
Ein redefauler Podcaster, genau. Du bist dann der Erste.
Das Dumme an dieser Sache oder Mustergültige ist jetzt, dass das Genzym, das wunderbar und auch offiziell in die Welt herausposaunt hat, dass diese Preistreiberei auch Ziel der Firma war. Grund ist halt, man will höhere Gewinne mit dem Mittel als MS-Mittel erwirtschaften, was auch in jedem Fall drin ist. Wir haben momentan in den USA eine Gewinnspanne mit diesem Medikament als Krebsmittel in Höhe von 112 Millionen US-Dollar. Mhm. Wenn das Medikament als MS-Mittel vertrieben wird, rechnen Branchenverbände mit bis zu mehreren Milliarden Gewinn. Das ist wunderbar, und vor allem.
Weiß man auch warum? Also warum das über die Umdeklarierung, weil was anderes ist es ja eigentlich gar nicht, mehr wert oder mehr mit mehr Umsätzen verkauft werden kann als Krebsmittel, weil man sollte ja eigentlich meinen, dass Krebs genauso bekämpfenswert oder genauso nachgefragt ist in der Bekämpfung wie MS.
Richtig, da komme ich gleich dazu. Mhm. Was jetzt natürlich interessant ist, also eine Pharmafirma, so sehr freien Spielraum die auch haben, die kann ein Medikament nicht einfach so logischerweise vom Markt wieder nehmen. Da muss zuerst die EU-Kommission und die Europäische Arzneimittelagentur EMA angerufen werden und
ach, tatsächlich, okay. Mhm.
Genau, und auf die Rücknahme der Arznei eine Such gestellt werden. Wie das natürlich hier in unserem wunderbar moralisch hochwertigen Abendland so ist, wurde diesem Ersuch auf Rücknahme natürlich stattgegeben. Perfekterweise auch noch unbegründet bis jetzt. Muss ja auch nicht jeder wissen, warum die das machen. Geht ja auch gar nicht so sehr um ein wichtiges Medikament. Ist eigentlich auch nicht weiter wichtig gewesen bis jetzt. Achtung, jetzt wird's die ganze Zeit ironisch. Das Medikament für chronische lymphatische Leukämie eingesetzt. Das ist ein Blutkrebs, der vor allem bei älteren Menschen auftaucht. Und das Problem ist, nicht jeder Mensch verträgt so eine wunderbare Chemotherapie. Sei es deswegen, weil er Angst um seine Haare hat oder aus gesundheitlichen Gründen. Und da wird eben dieser Antikörper dann sehr gerne eingesetzt. Es ist zwar nicht das Mittel Nummer eins, aber doch relativ häufig. Und das ist jetzt auch der Grund, um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, Irony of übrigens, das Medikament wird eben nur bei Patienten eingesetzt, die keine Chemotherapie haben, und da ist es auch nicht erste Wahl. Mhm. Das ist dann folglich jetzt...
Weil sich das nicht verträgt miteinander oder weil es keinen Sinn macht.
Ja, weil es keinen Sinn macht im Prinzip. Genau, das.
Also man muss dazu sagen, wir sind keine Mediziner.
Will ich auch nicht sein.
Ja, nee, nur man sollte es nur dazu sagen, wenn da irgendwie jetzt was in der Richtung nicht ganz korrekt ist, dann nicht
hochschlagen. Das können wir ja dann in den Kommentaren verbessern, da würden wir uns auch immer drüber freuen, wie ihr wisst.
Könnte man auch super drüber reden, über so ein Thema.
Genau. Und das Problem ist jetzt eben im Prinzip, als MS-Mittel lässt sich das wahrscheinlich wesentlich besser verkaufen. Praktischerweise macht das Genzym jetzt auch nicht so einfach so. Nein, es gibt auch in der Zwischenzeit schon über 100 Studien und Kongressberichte zu diesem Antikörper, dass er eben wirksam wäre für MS. Die Firma Genzym auch eine wunderbare Pressemitteilung dazu rausgebracht, in der steht, dass sich Genzym da zu dem Handeln entschlossen hat, weil sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Alemtuzumab oder wie auch immer in der Behandlung der MS fokussieren wird. Mit der wunderbaren Ergänzung, diese Entscheidung wurde in keiner Weise, schön, dass man hier in keiner verwendet, und ich in keinster, aufgrund von Bedenken bezüglich der Sicherheit, Wirksamkeit oder Lieferbarkeit des Arzneimittels getroffen. Mhm. Also auf gut Deutsch, wenn man das rauslesen will, und ich denke mal, das war auch Intention des Autors dieser Pressemitteilung, da geht es im Prinzip nur darum, den Preis hochzutreiben. Das Praktische für Genzym ist, sie müssen, wenn sie das Medikament als MS-Mittel verkaufen, sogar nicht mal mehr so viele Mengen davon herstellen, da wesentlich kleinere Dosen für eine Behandlung von CCL, also diesem chronischen lymphatischen Leukämie-Gedöns, brauchen als bei als bei MS. Mhm. Also sie brauchen für MS kleinere Dosen als für CLL. Das war jetzt etwas verwirrend, sorry.
Okay.
Ja. Und der Umsatz ist dann natürlich pro Menge dann noch größer. Das ist natürlich für das Unternehmen perfekt. Genzym ist aber freundlich. Sie wollen gerade den Ärzten und Krankenhäusern, die dieses Medikament doch noch weiter als Krebsmittel einsetzen wollen, über komplexe Umwege dann doch noch zu einer Bestellung verhelfen. Über so eine Art Tochterfirma von Genzym mit dem Namen Klinigen. Das Schöne ist dann natürlich, dass für die Ärzte natürlich ein höher bürokratischer Aufwand entsteht, worüber sich zumindest der Vertreter der Ärztekammer schon echauffiert hat. Macht aber nichts.
Wahrscheinlich auch zurecht,
muss
oder?
Deswegen bluten. Die haben dadurch natürlich einen höheren administrativen Aufwand. Die freuen sich dann natürlich auch über mehr Ausgaben. Also liebe Ärzte, macht euch da nichts draus. Die anderen müssen auch bluten. Perfekterweise ist natürlich nach geltenden EU-Regularien auch eine Marktrücknahme jetzt nicht mehr stoppbar. Also dadurch, dass die EU-Kommission und die EMA das jetzt unbegründet durchgehen haben lassen, wird das jetzt auch so kommen.
Okay.
Das ist auch jetzt nicht, das ist jetzt nicht unbedingt ein Einzelfall. Das gab es in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal. Da habe ich jetzt aber nichts Genaues mehr im Hinterkopf. Aber ich denke, es reicht, wenn ich wertungsfrei von mir gebe, dass ohnehin niemand so sympathisiert mit der Pharmaindustrie, falls es denn eine Industrie ist, dass man etwas anderes glaubt als das hier von uns Gegebene. Richtig, also es ist in jedem Fall eine extrem widerwärtige Sache und auch ein Lehrbeispiel für die Wahnwitzigkeit und Abgehobenheit der relativ frei agierenden Pharmabranche.
Ja, es geht halt nicht mehr in erster, was heißt mehr, es geht nicht in erster Linie darum, Menschen zu helfen, sondern Profit zu machen.
Ja, das ist es ja auch immer, das fand ich dann auch gleich so schön in dem Artikel, in dem ich das dann nachgelesen habe. Da ging es dann gleich am Anfang darum, dass der Preis eines Medikaments im Prinzip davon bestimmt wird, wie schwer eine Krankheit ist, wobei folgende Regel gilt: je schwerer die Krankheit, desto höher der Preis, menschlich und auch sozial, wie wir alle sind. Nehmen wir das jetzt mal so an und danken der Pharmabranche dafür. Also es ist um jeden Fall eine sehr heikle Sache. Dadurch, dass hier im Prinzip nichts mehr gemacht werden kann, regularientechnisch, schätze ich mal, wird das für Genzym, abgesehen von der Schmach, auch keine Folgen haben. Vielleicht wird es den Absatz etwas heruntersenken, aber dadurch, dass wahrscheinlich ohnehin wenige Leute davon jetzt direkt mitgekriegt haben, würde ich mal sagen.
Denke ich auch. Vor allem, das ist alles einkalkuliert. Die sind ja auch keine
Die haben Video. Das auf jeden Fall mit Absicht gemacht. Das liegt auch, also die machen das auch aus einer gewissen Notsituation heraus, weil die Sanofi-Gruppe im Moment auch so ein bisschen finanzielle Probleme hat. Also das ist schon alles geplant von denen. Und ich schätze mal, dass die damit auch durchkommen werden. Das hat bis jetzt eigentlich immer funktioniert. Weil schlussendlich brauchen die Leute diese Medikamente, wenn es denn so wirksam sein wird, wie erhofft. Und das ist wie in vielen Dingen in unserer Gesellschaft dann halt das Problem, dass die Notwendigkeit dann im Prinzip über die Moral und über den Geldbeutel siegt. Kann jeder in letzter Zeit auch wunderbar an der Zapfsäule feststellen, ist ja gerade wieder so günstig.
Du machst aber einen starken Sprung irgendwie.
Ja, kommt aber hin, ist auch ein Beispiel dafür.
Genau. Sicher, das ist gut, wobei die halt ein absolutes...
Bist du auch abhängig von, das brauchst du, wenn du Pendler bist oder so mit dem Auto.
Klar, das nutzen sie auch damit aus.
Da kannst du auch nicht markttechnisch eingreifen.
Ist halt ein Oligopol, ne? Ist halt ein Oligopol, oder?
Ja, ist ein Oligopol, das noch dazu, das macht es noch komplizierter, gerade für die freien Tankstellen. Das ist aber nicht mal so das Problem, dieses Oligopol bei den Tankstellen. Schlimmer ist eigentlich eher das quasi Monopol bei den Kraftstoffherstellern, also diejenigen, die aus dem Erdöl dann das fertige Benzin machen. Da sind in Deutschland die 5 größten Tankstellenhersteller wunderbar miteinander vernetzt. Die betreiben diese Dinger hier in Deutschland alle immer irgendwie gemeinsam und das macht es halt gerade für die freien Tankstellen dann schwer, dann noch den Preis bei sich an der Tankstelle zu beeinflussen. Also ist jetzt zwar ein anderes Thema,
ja,
kann man auch mal drüber reden.
Ein bisschen abgeschwiffen von Medikamenten, aber.
Richtig, aber vom Prinzip her ist es ähnlich. Also du als Konsument hast da halt relativ wenig Macht.
Klar,
im Marktgeschehen wäre ja auch schlimm, wenn es anders wäre im modernen Kapitalismus.
Es kommt wieder.
Genau, ich denke mal, wir können das Thema damit im Prinzip jetzt abschließen und zu einem anderen wunderbar süßen Thema kommen. Und zwar geht's um ein Modephänomen mit dem Namen Bubble Tea. Manchen von euch wird es jetzt vielleicht die Geschmacksnerven.
Ich habe so ein Ding immer noch nicht getrunken.
Ich auch nicht. Ich
werde es nach dem,
was
jetzt
kommt, auch nicht machen. Da habe ich auch noch ein paar Sachen dazu.
Okay.
Ja, was vielleicht mal interessant wäre, ist
ich würde halt gerne wissen, wie das schmeckt.
Muss süß sein.
Ja gut.
Das also ich habe da unterschiedliche Meinungen von bis jetzt gehört.
Okay.
Wir können das ja so machen. Also Leute, ihr flattert jetzt einfach schön brav und wir versprechen euch, wenn genug Geld zusammengekommen ist, dann gehen wir beide mal einen Bubble Tea trinken.
Wir sind die Vorkoster, oder was?
Genau, wir sind die Vorkoster.
Ich glaube, das haben schon ein paar mehr getrunken.
Richtig. ja, aber zur kleinen Motivation für uns hier, das zu
nice
machen,
try.
Schadet das sicherlich nicht. Wobei jetzt, nachdem was jetzt später kommen wird, wird das wahrscheinlich keine Motivation sein. Es sei denn, du stehst auf giftige Zusätze.
Ist das Ding echt so giftig?
Genau, ich wollte eigentlich sagen, dass ich jetzt mal kurz, weil das vielleicht den einen oder anderen interessiert, den Bubble Tea mal etwas historisch beleuchte.
Mhm, cool.
Also Bubble Tea kommt ausnahmsweise, obwohl es so ungesund ist, nicht aus den USA, sondern aus einem anderen relativ großen Land.
Georges.
In den 1980ern erfunden. Schöne Sache, gerade aufgrund des momentanen Erfolgs, dass gleich 2 Verkäufer ein Patent auf diesen Bubble Tea angemeldet haben. Weiß nicht, wie da jetzt der Patentstreit ausgegangen ist. Für den einen ist es wahrscheinlich in jedem Fall relativ bitter, wenn er jetzt die heutige Situation betrachtet.
Ja. In Asien das Patent oder?
Ja, okay. Also ich weiß nicht genau. Ich
also denke, du musst noch sagen, wer aus welchem Land es nun kommt.
Also es kommt ursprünglich aus China, ja. Das habe ich aber schon erwähnt.
Okay. Echt? Okay, ja, habe ich es überhört.
Ein wenig necken muss auch sein. Verbreitet hat sich's dann lustigerweise erst durch eine Erwähnung in einem TV-Spot im japanischen Fernsehen. Das ging dann auch relativ schlagartig dann in den 1990ern in Asien, vor allem in Indien dann noch, neben den beiden anderen Ländern.
Also das Ding wurde in China erfunden, aber ist erst in Japan rausgekommen. Also
nein, das wurde auch schon verkauft in China dann, ist aber jetzt nicht zu dem Gassenhauer geworden, der es jetzt heute ist.
Okay.
Das kam dann erst durch diese Erwähnung im japanischen
TV. Ich wusste, dass das schon so alt ist.
Okay. Ja, das habe ich eigentlich auch nicht gedacht. Das liegt aber auch an der Sache, die wir gleich noch hören werden.
Mhm.
Genau, zeitgleich kam es dann in den 90ern auch nach Amerika, zuerst nach Kalifornien, logischerweise, wäre jetzt gedacht, wo es dann auch relativ schnell extrem populär wurde und sich dann infolgedessen im ganzen amerikanischen Gebiet verbreitet hat. Bis es hierher gekommen ist, hat es relativ lange gedauert. Im deutschsprachigen Raum ist Bubble Tea eigentlich erst seit 2010 präsent. In Deutschland hat sich das Ganze erst 2011 entwickelt. Und wenn ich mich recht erinnere, ist es laut unserer Bundesregierung wirtschaftlich erst seit Oktober, November letzten Jahres relevant. Ganz lustig, unsere Freunde von den Grünen haben sich natürlich auch schon mit diesem Thema auseinandergesetzt und der Bundesregierung zum Bubble Tea eine 35 Fragen umfassende kleine Anfrage gestellt. Die ist verlinkt in der Link, den wir euch in den Shownotes zeigen werden. Herrlich kompliziert, wie immer. Das kann man sich mal durchlesen, ist sehr amüsant, was die Bundesregierung da teilweise für wilde Aussagen trifft. Wild im Sinne der Formulierung, weniger des Inhalts.
Okay.
Genau. Was ist Bubble Tea eigentlich? Das ist jetzt natürlich auch eine Frage, gerade für mich, wo ich das Zeug noch nie getrunken habe. Ich würde es wahrscheinlich aber auch nicht rausschmecken, wenn ich es trinken würde.
Ich will das mal probieren.
Gehen wir später ein Bubble Tea trinken.
Juhu.
Ist ja schon so früh. Also, Bubble Tea ist eigentlich ein Getränk auf Basis von grünem oder schwarzem Tee, wobei so viel Tee nicht mal drin ist. Versetzt mit Milch oder Fruchtsirup. Es wird wie ein Milchshake zubereitet und jetzt kommen eben noch diese Kaugummi-ähnlichen Stärkekügelchen, die dem Tee scheinbar auch seinem Namen geben, ins Spiel. Die werden selber aufgrund ihrer Geschmacksneutralität noch ordentlich mit Zucker versetzt.
Ich glaube, da gab es auch mal irgendwie einen Bericht drum, dass die Leute verschluckt haben und in die Luftröhre bekommen haben, diese komischen Bällchen.
Ja, da komme ich später noch dazu. Da gibt es dann gerade auch noch eine lustige Debatte. Jetzt noch kurz zur Etymologie von Bubble Tea. Mhm. Also Bubble Tea ist eigentlich eine Übersetzung eines chinesischen Wortes für eine bestimmte Art der Teezubereitung mit den aus den vorhin genannten Zutaten. Und also der Name Bubble Tea hat eigentlich gar nichts mit den Kugeln zu tun, die kamen auch erst später dazu. Eigentlich bezieht sich das Bubble auf den Schaum, der durch diese Milchshake-artige Herstellung herrührt. Mhm. Aufgrund der Kügelchen wird der Bubble Tea, wie er bei uns heißt, in manchen Ländern auch als Pearl Milk Tee bezeichnet. Auch ein sehr schönes Wort.
Pearl Milk Tee.
Richtig. Ja, also kann man sich in der Zwischenzeit hier in Deutschland ja auch fast überall kaufen. Ich glaube, in Pforzheim gibt es auch mindestens 2-3 Bubble Tea Läden.
Ja, den bestellst du mal als Pearl Milk Tee. Ich hätte gerne einen Perlenmilch Tee.
Ja, sehr schön. Müssen wir mal probieren. Ja, genau. McDonald's vertreibt das ja, sagt, da gäbe es irgendwie auch 200, was weiß ich, wie viele Kombinationsmöglichkeiten von diesen Kügelchen. Diese Kügelchen sind übrigens auch sehr interessant, weil die enthalten laut neuesten Analysen der RWTH Aachen giftige Spuren von Styrolen, Acetophenonen und bromierten Substanzen.
Was auch immer das ist.
Wer jetzt nicht unbedingt Chemie studiert oder so wie ich als technischer Biologe auch keine Ahnung davon hat, der sollte wissen, dass diese Stoffe entweder im Verdacht stehen oder es nachgewiesen ist, dass sie kanzerogen sind. Da kann man sich auch mal kurz versprechen. Das ist nämlich ein krebserregender Stoff. Die sind übrigens in Deutschland in der Nahrung verboten. Das heißt, da darf nichts von drin sein. Sollen sie jetzt aber in doch einigermaßen bedeutenden Mengen in diesen 7 verschiedenen Sorten von einer Ladenkette vorhanden gewesen sein. Natürlich wurde von der Logistik jetzt der Warenimport aus Taiwan gestoppt, aber der Importeur bestreitet jetzt natürlich die Betroffenheit der eigenen Ware. Wäre ja auch schlimm, wenn man da selber in den Strudel geraten würde. Die Staatsanwaltschaft prüft in der Zwischenzeit aber natürlich einen Anfangsverdacht einer Straftat. Man darf diese Menschenvergifter ja natürlich nicht so davonkommen lassen. Mhm. Ist jetzt natürlich interessant, ob das jetzt auch die Kügelchen anderer Ladenketten betrifft, beziehungsweise welche es das trifft. Muss in jedem Fall eine sein, die da ein größeres Sortiment hat. Vielleicht betrifft es ja McDonald's, keine Ahnung. Ja, genau. Was du jetzt vorhin erwähnt hast, also Bubble Tea ist relativ ungesund, das haben wir ja schon festgestellt.
Ja.
Da haben die Grünen in ihrer kleinen Anfrage auch ordentlich viele Fragen zugestellt. Großes Problem beim Bubble Tea ist vor allem die Kennzeichnungspflicht. Dadurch, dass es sozusagen lose verkauft wird, muss es jetzt nicht so streng gekennzeichnet werden wie andere Stoffe. Verbraucherschützer haben auch schon des Öfteren gemäkelt, dass der Kunde im Prinzip nicht in der Lage sei, nachzuvollziehen, was jetzt an Konservierungsstoffen etc. in diesem Bubble Tea ist.
Stimmt, die werden meistens in diesen durchsichtigen Bechern
richtig
einfach verteilt. Okay.
Da gibt's auch ein schönes Farbkonzept. Die sind ja meistens orange-grün, genauso wie die Läden, die in denen das verkauft wird, schön bunt. Mich wird das eher abstoßen. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch noch keinen getrunken. Abstoßen ist auch was, was man dann so zu sich nimmt. Mal ein paar Zahlen und Fakten. Also laut stern.de enthalten 200 Milliliter Bubble Tea. Ich weiß es nicht, in welchen Mengen das konserviert wird. Die Bundesregierung übrigens auch nicht. 500 Kilokalorien.
Okay.
500 Kilokalorien in 200 Millilitern. Das hört sich jetzt interessant an. Die meisten werden davon nichts anfangen können. Ein Vergleich.
Wie ich.
Das entspricht einem Drittel des Tagesbedarfs eines Kindes. Wunderbar. Da kann man sich schon mal das Mittagessen sparen.
Super.
Bubble Tea wird übrigens auch noch mit Betonung auf künstlichen Farb- und Aromastoffen angereichert. Es ist ja gerade so populär bei uns in der Gesellschaft. Spannend auch die Hygienefrage, die wir ja gerade schon im Prinzip über die Giftspuren angedeutet haben. Zur Konservierung wird bei Bubble Tea die Sorbinsäure verwendet. Die hat das Problem, dass sie nicht in der Lage ist, Keime abzutöten. Also neben dem Gift nehmt ihr auch noch Keime in euch auf. Ihr könnt also wählen, ob ihr euch jetzt vom Krebs oder von den Keimen töten lasst. Gibt leider nicht so viele Möglichkeiten wie jetzt bei den Kügelchen. Tut mir leid.
Was ich jetzt nur an dem Ganzen nicht verstehe, ist, wenn das so gefährlich ist, warum darf sowas überhaupt hier auf den Markt kommen? Es gibt doch Lebensmittelgesetze, die eigentlich vorschreiben, dass sowas geprüft werden muss oder nicht.
Das wird auch geprüft, wurde auch geprüft und wird jetzt auch gerade nochmal nachgeprüft von der Bundesregierung nach diesem Fall. Scheint aber bis jetzt nichts rausgekommen zu sein.
Ja, da muss doch irgendwie eine Abnahmeprüfung sein, so nach dem Motto, ist, was weiß ich, gesundheitsgefährdend oder...
Er ist ja im Prinzip nicht gesundheitsgefährdend, ist ungesund.
Das heißt, du wirst fett dadurch, aber stirbst
das
nicht.
Das ist in dem Fall ein Unterschied.
Das muss man nämlich klar trennen.
Weil eben dieser Bubble Tea nicht so stark gekennzeichnet werden muss. Also, dass das ungesund ist, in Anführungszeichen, das wissen die Konsumenten eigentlich nicht mal so sehr. Was ja eigentlich Quatsch ist, ich denke, jeder, der das mal probiert hat oder ein bisschen Ahnung hat, was da drin ist, kann sich denken, dass es ungesund ist.
Ja, aber es fällt halt nicht so auf. Ich denke, darum auch die Anfrage.
Das ist auch so Grün. Die Sache, die die von den Grünen oder auch Verbraucherschützern moniert wird immer noch, dass diese Kennzeichnung einfach optimiert werden muss. Die Bundesregierung sieht es ein bisschen anders. Die behält sich vor, auf die Anfrage der Grünen so zu antworten, dass wir im Übrigen auf die Möglichkeit hinweisen, dass man sich im Rahmen eines Verkaufsgesprächs Informationen einholen kann.
Jo.
Jetzt mal abgesehen von der Kennzeichnungspflicht, die die Bundesregierung als kontextgemäß und auch ansonsten ordentlich sieht jetzt beim Bubble Tea. Fand das schön, bin beim Drüberfliegen über den Text dann erstmal in Schmunzeln geraten, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass einer unserer Politiker wie beim Immobilienkauf, wobei die sich da ja auch keine Sorgen machen müssen, großartig ein Verkaufsgespräch führen, mal ganz abgesehen davon habe ich...
Dass das auch kein anderer Mensch tut.
Das tut erstens keiner und zweitens kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Leute darüber so aufgeklärt sind, die das verkaufen. Das können wir bei unserem Kauf dann aber auch mal herausfinden. Mhm. Also wertungsfrei recherchiert da für euch nochmal, wenn ihr uns ordentlich flattert.
Oh Gott, du reitest uns hier rein.
Ja, ich weiß, ich rede mich mal wieder um Kopf und Kragen, wie jedes Mal. Du hast ja vorhin noch das erwähnt mit dem Verschlucken. Die Bundesregierung ausnahmsweise auch mal Handlungsbedarf und will das in Zukunft stärker kennzeichnen. Das Problem an diesen Kügelchen ist, dass die meisten davon angeblich relativ schwer zu zerbeißen sind. Das heißt, hat ein kleines Kind das mal im Mund, könnte es kritisch werden. Da kann man von einer Lungenentzündung durch Eindringen der Kügelchen in die Lunge bis zum Lungenkollaps und damit wahrscheinlich auch zum Tod relativ viel passieren. Mhm. Es soll auch schon einige Male vorgekommen sein, auch in Deutschland. War jetzt bis jetzt aber anscheinend nicht so das Thema. Ist ja auch kein Wunder, dass der Bubble Tea ist im Moment groß im Kommen, wird gehypt und auch gerne getrunken von den Deutschen. Der Umsatz liegt, glaube ich, gerade bei 40,4 Millionen oder so. Krass. Das ist auch schon mal ordentlich für ein Getränk, das erst seit einem Jahr hier auf dem Markt ist.
Wie ist denn das mit den Kühlchen eigentlich gedacht? Ist das so gedacht, dass man die dann nach dem Trinken kaut oder sollen die schon runtergeschluckt werden?
Das ist unterschiedlich. Also ich weiß es, also ich glaube nicht, dass man die unbedingt kauen muss. Jetzt gerade dadurch, dass sie nicht zerbeißbar sind. Sie sind vor allem, glaube ich, so als Geschmacksträger oder halt auch dieser Träger von diesen Aromastoffen gedacht.
Okay, also man kann die dann quasi wie Eiswürfel vielleicht bei einer Cola als Kühlungsmittel kann man dann vielleicht die Dinger als Geschmacksträger sehen.
Ja, es gibt aber auch angeblich Bubble Tea jetzt neuerdings, bei dem man die Kugeln zerplatzen lassen kann und dann irgend so eine Flüssigkeit oder so frei wird, so ein bisschen wie bei den zwei Soft-Dingern. Mhm. Eine Schleichwerbung am Rande.
Für die wir leider nicht bezahlt
werden. Gut, kauf's dir mal, auch vom Flatter.
Sicher.
So kriegen wir unser Equipment sehr schnell refinanziert, wie ihr seht. Ja, bin mal gespannt, ob das, wie jetzt sich dieser Verdacht jetzt erhärten wird durch die Nachprüfung der Bundesregierung, ob er sich erhärten wird und ob das auch irgendeine Auswirkung auf das Konsumverhalten hat. Bei der Zielgruppe Kinder und Jugendlichen betrachte ich das jetzt mal als hoffnungslos.
In deiner gewohnt pessimistischen Art.
Richtig.
Ja.
Wobei man hier auch wieder strikt trennen sollte zwischen purem Realismus und zynischem Pessimismus. Aber ich denke, das versuchen wir am besten gar nicht erst, weil das schaffe ich bei mir selber schon nicht.
Wunderbar.
Ja, gut. Dann wären wir mit dem Thema auch durch. Erstmal Prost und ein Bubble Tea nicht vergessen zu kaufen, Leute. Kommen wir jetzt wieder zu einem etwas anderen Thema, auch natürlich etwas nerdiger.
Ja, eigentlich
Zielgruppe bedienen.
Ich habe eigentlich nur eine kleine Empfehlung zu machen. Und zwar für die unter euch, die eh schon Mac haben beziehungsweise macOS nutzen und ab und zu auch mal Webseiten machen müssen, machen wollen, machen können, wie auch immer, im Gegensatz zu mir. Ich könnte es gerne. Wie auch immer, habe ich einen ganz netten Blogbeitrag auch gefunden, der kürzlich mal rumging, wo es darum ging, Mockups, also oder Webseitenkonzepte nicht mit InDesign oder Photoshop oder dergleichen zu machen, sondern mit einem ganz simplen Tool, was eigentlich fast jeder auf dem Mac hat, nämlich Keynote. Ob es mit PowerPoint genauso gut läuft oder machbar ist, weiß ich nicht. Müsste man mal ausprobieren. Aber auf jeden Fall ist es damit wohl relativ easy möglich, Sachen auch einzufügen, sehr flexibel, sei es jetzt Audio, Video, Grafiken und die auch sehr schön auszurichten durch Hilfslinien und dass das einfach alles sehr, sehr schnell geht. Ich bin auch gerade so ein bisschen am Rumprobieren, inwieweit ich damit zumindest ein Mockup oder halt ein Konzept von etwas darstellen kann. Ich habe da nämlich eine ganz gute Idee, hat auch mit Podcasten zu tun. Worum es da geht, will ich erstmal noch nicht verraten, weil ich auch einfach noch nicht weiß, inwieweit das umsetzbar ist oder wer eventuell kommt. Nee, schauen wir dann einfach, wer da eventuell auch Lust hat, beim Entwickeln zu helfen, weil sowas kriege ich immer nicht alleine gestemmt. Aber die Idee, da ist schon mal da und vielleicht werde ich damit dann schon mal eine kleine Entwurfszeichnung machen und dann hilft es auf jeden Fall.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Da ist ja einiges möglich.
Richtig. Mehr ist dazu, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Also kann man mal ausprobieren. Den Blogbeitrag verlinken wir und wer da Lust hat, kann mal reinschauen. Richtig. Wollen wir vielleicht noch einen kleinen Ausblick treffen?
Zum Schluss.
Was uns jetzt so angeht, wir haben auf der Webseite jetzt auch noch ein bisschen was getan. Und zwar haben wir das neue Setup, was wir jetzt zu Anfang der Sendung beschrieben hatten, haben wir jetzt auch nochmal dargelegt auf der Webseite unter unser Studio oder unsere Technik. Ich weiß gar nicht genau, wie wir es gerade verlinkt haben. Findet ihr aber relativ easy über die Navi oben.
Podcast Equipment ist da das Stichwort bei der Episodenübersicht.
Ja, genau. Irgendwie so. Ihr werdet es finden. Auf jeden Fall habe ich da nochmal dargelegt, was wir Hardware und Software technisch verwenden, wie wir es verwenden. Und mit ein paar Bilder hinterlegt, ist das Ganze ein bisschen anschaulicher. Ach, jetzt hat er das Wort gesagt. Anschaulicher wird. Ich sage anschaulich. Sind wir hier nicht der Piraten-Podcast? Nee. Auf jeden Fall
Ja, ganz Transparenz gut. Wollen wir ja überall, auch beim Verfassungsschutz.
Ja, nicht nur da, auf jeden Fall. Transparenz ist immer gut. Nee, wen es interessiert, möge da mal reinschauen. Unser Forum lebt auch schon seit einiger Weile, ist leider ein bisschen tot. Wir haben jetzt ja eine Sache umgestellt, nachdem es da Hörerfeedback gab, nämlich, dass wir die Kommentare zur Sendung nicht mehr ins Forum auslagern, weil wir erst fanden, dass doch der Diskussionsstrang dort ein bisschen übersichtlicher und schöner ist. Hatten wir das so geregelt, das haben wir jetzt wieder so umgestellt, dass man im Blog direkt kommentieren kann. Also nicht nur unter reguläre Blogbeiträge, sondern eben auch unter die Sendung direkt das Kommentar setzen. Haben wir in dem Fall eingesehen. Ist auch immer sehr schön, wenn wir Feedback von euch hören bekommen.
Wir sind hörig, wie ihr seht.
Bitte?
Wir sind hörig, wie ihr seht.
Naja, nee, man muss ja alles mal ausprobieren. Und wenn die Hörer sagen, so ist besser, dann ist es, denke ich, einzusehen. Sie wollen halt sich nicht erst registrieren, sondern direkt posten, ist ja in Ordnung. Aber trotzdem wäre es natürlich auch schön, wenn sich noch im Forum ein bisschen was tun würde. Vielleicht, wer Lust hat, wer jetzt hier regelmäßiger mal reinhört, mag sich vielleicht trotzdem einfach mal im Forum anmelden, um vielleicht auch Kontakt zu anderen Hörern aufzunehmen. Wir haben auch weiterhin unsere Seiten aktiv auf Facebook und unseren Twitter-Account. Also wenn ihr da noch nicht Follower seid, dann einfach @wertungsfrei bei Twitter suchen und gespinnt folgen. Da kündigen wir unsere Sendungen immer an. Wir werden jetzt dann in Zukunft auch, wenn alles gut geht, als Real Life online gehen. Das heißt, dass die Sendung, die frisch, wenn sie aufgenommen wurde, als erstes dort als Real Life zu hören sein wird, für in Anführungszeichen die Live-Hörer, und dann anschließend über den Feed rausgeht, ähnlich wie das bekanntere Podcasts, wie zum Beispiel Auxilla schon tun. Die wir an der Stelle, glaube ich, auch nur empfehlen können. Ist ein super Podcast auch noch. Ansonsten bleibt uns, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer...
Wir können ja noch sagen, dass wir uns bemühen, auch in nächster Zeit wieder öfter zu bloggen. Das ist ja auch in letzter Zeit etwas...
zu kurz
weniger
gekommen,
geworden, genau, von meiner Seite und auch von deiner Seite.
Um öfter mal auch eine Sendung rauszuhauen, klar.
Richtig, wir wollen um jeden Fall die Frequenz ein bisschen erhöhen. Jetzt, wo das Equipment da ist, die Zeit können wir vielleicht auch noch irgendwo finden.
Schaufen wir frei.
Themen sind eigentlich genug da. Solltet ihr da noch irgendwelche Vorschläge haben, was man hier in der Sendung mal ansprechen könnte,
genau,
kann man das über Twitter bekannt geben oder auch sonst irgendwie.
Über die Webseite, über das Forum, richtig, über sämtliche, ja, über Mail, über das Kontaktformular. Kanäle,
genau.
Über die bekannten Wege. Und wenn ihr vielleicht einen kleinen Groschen übrig habt, dann gerne auch mal flattern. Wir können es auf jeden Fall sehr gut für die ganze Refinanzierung des Equipments gebrauchen.
Genau.
Und freuen uns da über jede kleine Spende. So, dann würde ich mal sagen, sind wir durch, oder?
Jo, ich denke, es gibt nichts mehr zu sagen. Ja, wenn euch noch irgendwas einfällt zur Sendung über irgendwelche Themen, dann sagt
gerne Feedback geben, kommentieren.
Genau. Jo, dann sind wir eigentlich durch und verabschieden euch.
Bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.